Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort, auch in den Übertragungsgeräten, ihr alle, die unseren Herrn Jesus Christus erkannt und geliebt habt oder liebt. Schön, dass ihr da seid. Ich darf euch einladen, mit mir das Wort Gottes aufzuschlagen. Die letzten 3 Jahre hatten wir, oder wenn ich hier vorne stand, vor allem sonntags, habe ich euch immer eingeladen, den ersten Johannesbrief auszuschlagen. Mittlerweile wusstet ihr, bis auf ein, zwei Ausnahmen haben wir einfach immer den ersten Johannesbrief aufgeschlagen. Heute lade ich euch ein, mit mir den zweiten Johannesbrief aufzuschlagen. Ist nicht weit entfernt, der zweite Johannesbrief. Ein kleiner Brief, ein Brief, der keine Kapitel hat. So ist es für mich einfacher, mich da zurechtzufinden und mich nicht zu versprechen. Keine Kapitel, lediglich 13 Verse hat dieser kurze Brief. Und inhaltlich, nachdem wir den ersten Johannesbrief intensiv gelesen, intensiv studiert haben, ich sage, über 3 Jahre haben wir das jetzt getan, werden wir in diesem kurzen Brief, in dem zweiten Johannesbrief, inhaltlich nicht wirklich was Neues finden. Also da ist alles das, was wir in der letzten Zeit so intensiv gelernt, studiert und bedacht haben und gehört haben, finden wir auch in diesem kleinen Brief hier. Und ich habe auch bei der Auslegung des ersten Johannesbriefs immer wieder Bezug genommen zu diesem kurzen Brief und von da versucht, auch diesen Inhalt zu erklären. Und trotzdem ist es gut und ich denke, und trotzdem ist es wichtig, dass wir auch uns diesen Brief anschauen. Und nicht nur diesen kurzen Brief, sondern auch den nächsten, der danach kommt, nämlich den dritten Johannesbrief, der wiederum keine Kapitel hat und nur ein paar Verse. Ich denke, wenn wir die Wichtigkeit oder die Bedeutung dieser beiden Briefe uns anschauen, warum Johannes es für wichtig hielt, sie nochmal zu schreiben, nachdem er so intensiv und so deutlich und so klar und intensiv in dem ersten Brief die Wahrheit entfaltet hat und das Anliegen geäußert hat, was war sein Anliegen, warum hat er nochmal so 2 kurze Briefe hinterhergeschrieben und hergeschickt? Wenn wir die Bedeutung verstehen, sie annehmen, dann werden wir diese beiden Briefe, in dem Fall heute den zweiten Johannesbrief, auch schätzen lernen für unseren Glauben, für unser Glaubensleben, zu der Festigkeit unseres Glaubens. Lasst mich euch diese 13 Verse heute vorlesen und wir werden nicht allzu lange in diesem Brief bleiben. Wie lange, will ich nicht sagen, hab mir vorgenommen, das nicht zu versprechen. Und ohnehin wurde ich schon ausgelacht, dass ich sagte, bis in Sommerferien will ich das mit euch machen. Ich habe mir gedacht, wir werden tatsächlich nicht allzu lange drin bleiben. Ich verspreche euch keine 3 Jahre, das werden wir nicht machen. Aber wir werden uns, und das, was ich sagen, versprechen kann, wir werden uns die nötige Zeit nehmen, um auch das Wort hier ernst zu nehmen. Das, was der Herr an uns richtet, das ist Gottes Wort, nicht Menschenwort. Wir wissen, jedes Jota ist wichtig, aber wir werden auch da die gebührende Zeit uns nehmen, auch das und diese Wahrheit zu verinnerlichen, zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden. Lass uns also diese 13 Verse lesen und dann auch nochmal im Gebet unser Herz auf das Hören des Wortes Gottes vorbereiten. Johannes schreibt, der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern alle die, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott und Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir vom Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schrieb ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr als von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern den vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Lasst uns beten und wir stehen noch einmal dazu auf, wie es möglich ist. Jesus Christus, wir bekennen, ich bekenne unsere Abhängigkeit vor dir im Hören, im Verstehen, im Lernen deines Wortes, Jesus Christus, damit es in unser Herzen greift, damit es für uns Relevanz hat, damit es uns verändert, uns auf dich ausrichtet, Herr. Da brauchen wir dein Reden zu uns, Herr. Nicht das Reden von Menschen und nicht Auslegung von Menschen, sondern dein Reden durch deinen Geist. Wie gut, dass es dein Wort ist, dass es dein Schwert ist, das du gebrauchst, um uns in die Wahrheit zu leiten, uns durch die Wahrheit zu heiligen. Und Jesus Christus, so bitte ich dich um Weisheit und Vollmacht im Hören auf dein Wort. Herr, schenke Weisheit, schenke Verständnis, schenke die Fähigkeit, es so zu erklären, dass deine Kinder, deine Gemeinde zugerüstet wird, gefestigt wird. Gerade unsere Geschwister, die hinausgehen und für eine längere Zeit nicht unter uns sein werden, Herr, dass auch die nochmal Ausrichtung und Weisung bekommen und Festigung in der Berufung, in dem Auftrag, Herr. Gebrauche dieses Wort, um ja, uns in der Wahrheit zu festigen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Warum schreibt Johannes, nachdem er diesen wunderbaren, herrlichen, tiefen Brief geschrieben hat, der sehr intensiv uns die Wahrheit erklärt hat, das Evangelium von Jesus Christus beleuchtet hat, warum schreibt er noch diese zwei kurze Briefe hinterher? Warum sendet er sie nochmal hinterher? Nochmal, wenn wir diesen Grund erkennen, wenn wir den Grund verstehen, werden wir diese Briefe sehr schätzen und die werden uns für uns als Gemeinde und natürlich auch im persönlichen Leben eine gute Weisung, eine gute Ausrichtung geben mit dem Umgang mit der Wahrheit. Warum schrieb er also den Brief? In Vers 12, den wir gerade gelesen haben, sagt er selbst und fasst eigentlich das zusammen, was wir eigentlich schon aus dem ersten Johannesbrief kennen. Ich lese es noch einmal vor. Er sagt, obwohl ich vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun. Wenn ich sowas lese im Wort Gottes, dann werde ich immer wehmütig. So, wir haben an einigen Stellen der Schrift, wo die Schreiber, die Aposteln genau das gesagt haben. Die haben noch viel zu sagen. Oder Jesus selbst sagt, ich habe noch euch viel zu sagen, ihr könnt es nicht tragen. Und dann denke ich, Johannes, schreibt doch ein bisschen mehr. Mich würde sehr interessieren, was hätte noch alles andere, neben dem, was wir schon im ersten Johannesbrief gelernt und gehört haben. Was hat er noch zu sagen? Nun sagt er, ich möchte es gern persönlich das tun. Und das verstehe ich auch. Ich denke, es ist gut. Und das hat wahrscheinlich nochmal eine andere Wirkung, wenn Johannes unter ihnen ist, wenn er sie von Angesicht zu Angesicht sieht, wenn er persönlich mit ihnen redet. Wir kennen das, ja. Wenn wir etwas schreiben, wirkt es etwas anders, wenn wir miteinander reden. So, das passiert. Wenn der Geist Gottes, und das ist dieses herrliche Wunder und diese herrliche Wahrheit, wenn der Geist Gottes nicht durch das geschriebene Wort redet, wir verstehen es nicht. Johannes würde gerne bei Ihnen sein, persönlich sein und das tun, was ein tiefes Anliegen von ihm ist, ein tiefes Anliegen in seinem Ältestendienst, das heißt in seinem Hirtendienst, in seiner Sorge für die Gemeinde, in seiner Sorge für die Schafe. Und am Ende von Vers 12 sagt er, um mündlich bei euch zu sein, damit unsere Freude vollkommen sei. So, das ist es. Darum macht er das. Darum dient er. Das ist seine Berufung, das ist seine Aufgabe. So versteht er seinen Dienst als Ältester, damit sie Freude haben. Und zwar nicht irgendeine Freude. Wir kennen diese Freude. Das ist die vollkommene Freude. Wir erinnern uns, wie gesagt, das ist schon eine Weile her, aber ich habe das während der letzten Zeit so oft wiederholt. Ich denke, das ist uns allen gut bekannt, zumindest allen, die Predigtreihe mitverfolgt haben, dass der Anlass vom ersten Johannesbrief, der Grund, warum Johannes diesen Brief damals schrieb, darum ging, dass die Kinder Gottes zu dieser vollkommenen Freude gelangen. Darf ich euch da nochmal bitten, 1. Johannes aufzuschlagen, Vers 4. Wir haben heute einige Gäste unter uns, Familienangehörige, und von daher ist es eine gute Gelegenheit, obwohl wir den Brief abgeschlossen haben. Wir werden ihn nicht los, wir werden immer wieder da hineinschauen. Vor allem, wenn wir die beiden zwei kleinen Briefe noch miteinander anschauen werden. Schaut mal, im Kapitel 1, Vers 4 schreibt Johannes und erklärt, warum er den ersten Brief geschrieben hat. Und das sind dieselben Worte. Er schreibt, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist das gleiche Anliegen. Das Anliegen, das im ersten Johannesbrief verfolgte, das ist das gleiche Anliegen, das auch im zweiten Johannesbrief verfolgt. Also dieses Herz hat er für die Gemeinde, dieses Herz hat er für seine Schafe, die ihm anvertraut sind. Er möchte, dass sie in diese vollkommene Freude nicht nur hineinkommen, sondern dass sie diese vollkommene Freude erleben. Von welcher vollkommenen Freude redet er? Er redet nicht vom Glück der Welt, er redet nicht von einer Gelassenheit oder eine Freude, die wir als Menschen auf der natürliche Art und Weise erleben können, auf verschiedene Art und Weise auch erleben können. Von welcher Freude redet er? Von einer vollkommenen Freude. Eine Freude, die nicht geht, eine Freude, die bleibt, Eine Freude, die nicht an Umstände unseres Lebens geknüpft ist, die auch nicht an unsere Persönlichkeit oder unsere Körper oder unsere Beschaffenheit oder Gesundheit oder finanzielle Situation, familiäre Situation, Land, wo wir sind oder wo wir sind, was wir haben oder nicht, ob wir ein Cello mitnehmen. Cello oder wie heißt es? Cello, ja. Ein Cello, ob wir es haben oder nicht. Da hängt eben, das ist nicht der Grund, was in uns diese vollkommene Freude schafft, sondern er redet von einer vollkommenen Freude und die beschreibt er in der Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben. Da, von dieser vollkommenen Freude redet er. Das ist sein Anliegen. Er möchte, dass die Kinder Gottes sicher sind, gewiss sind, dass sie ewiges Leben haben. Nochmal, nicht bekommen werden, sondern schon haben. Wie oft habt ihr es gehört? Tausendmal. Das ist schon ewiges Leben besitzen. Im letzten Kapitel, Kapitel 5, Vers 13, drückt das so aus und das schließt diesen Brief in dieser Weise ab. Da schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So bekommt man eine vollkommene Freude. Darum geht es. Das ist seine Funktion, das ist sein Anliegen. Johannes sorgt sich um die Gemeinde, er sorgt sich um die, die ihm anvertraut sind. Und seine Hauptsorge ist, dass sie keine Gewissheit haben, dass sie keine Zuversicht haben, dass sie nicht wissen, dass sie ewiges Leben besitzen. Denn er weiß, wenn sie das nicht wissen, fehlt ihnen die Freude. Und zwar fehlt ihnen diese vollkommene Freude. Also engagiert er sich dafür und schreibt, sorgt sich um sie und schreibt jetzt in dem Fall sogar drei Briefe dafür, einen langen Brief, wo er das intensiv erklärt und begründet und entfaltet und zwei Briefe hinterher, die nochmal an diese Wahrheit erinnern sollen und sie dann nochmal festigen sollen und aufzeigen sollen, wie sollen sie damit umgehen, wie sollen sie darauf aufpassen. Wie hat er es getan? Lasst uns das kurz mal nochmal uns erinnern. Wie hat er es getan? Aus 10 verschiedenen Perspektiven hat er deutlich gemacht und versucht aufzuzeigen, was ein Kind Gottes ausmacht. Woran kann ich erkennen, dass ich ewiges Leben habe? Wir haben das 10 Tests genannt. Und diese 10 Tests, wie gesagt, haben wir 3 Jahre lang durchgearbeitet, in der Hoffnung, dass wir jetzt fest in diesen Dingen sind. Aber aus 10 verschiedenen Perspektiven hat er beleuchtet und den Kindern Gottes aufgezeigt, dass, wie kannst du erkennen, dass du ein Kind Gottes bist? Und er sagt, guck mal, wenn das da ist, wenn das vorhanden ist, wenn es so ist, wenn es so ist, dann kannst du sicher sein, dass du ewiges Leben schon besitzt und nicht nur bekommst. Nicht, dass du es fühlst, sondern dass du es weißt. An welchen Dingen kann ich sicher wissen, dass ich ewiges Leben habe? Das ist das Anliegen gewesen. 10 verschiedene Perspektiven, 10 Tests hat er uns in diesem Brief hinterlassen. Wenn ich zusammenfassen würde und müsste, und da bin ich sehr beruhigt, das in Freimütigkeit sagen, könnte man das auf 2 Grundpfeiler zusammenfassen, auf 2 Wahrheiten, die er, wie gesagt, aus 10 verschiedenen Perspektiven beleuchtet hat. 10, glaube ich, weil das die Zahl der Vollkommenheit ist, das heißt, er hat ein ganzheitliches Bild uns gegeben über die Gewissheit. 10 Perspektiven, 2 grundlegenden Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, ein Kind Gottes erkennt man darin, dass er die liebt, die Gott liebt. Darin erkennt man Kinder Gottes. Kinder Gottes lieben die Geschwister. Kinder Gottes lieben Brüder. Johannes redet in diesem Brief und redet immer wieder von dem Gebot, das uns gegeben ist, das auch von Anfang an uns gegeben wurde, dass wir einander lieben sollen. Und wenn er von einander lieben hier redet, dann redet er von denen, dass wir Kinder Gottes lieben sollen. Darf ich euch da ganz kurz das vorlesen? Kapitel 2 im ersten Johannesbrief, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Menschen können behaupten, sie kennen Gott, sie können behaupten, sie sind Kinder Gottes, sie können behaupten, sie kennen Dogmen, Satzungen, sie kennen Theologien und was auch immer. Wenn sie aber nicht die Brüder lieben, das heißt nicht die lieben, die Gott liebt, für die er sein Leben hingegeben hat in seinen Sohn Jesus Christus, die er erlöst hat, wenn sie hassen, dann sagt die Schrift, sagt Johannes, dann ist all ihre Erkenntnis Finsternis. Diese Erkenntnis bringt nichts, es ist keine Erkenntnis, nicht die wahre Erkenntnis, wenn sie nicht die Geschwister lieben. Daran erkennt man. Das ist eine Zusammenfassung einer grundlegenden Wahrheit, eine Säule der Gemeinde Gottes, es ist die Liebe zueinander. Die Liebe zueinander ist, steht aber im Gegensatz zu der Liebe der Welt. Lest mir mit mir ab Vers 15. Im gleichen Kapitel sagt er Folgendes. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches und Begierde der Augen und Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ein weiteres Kennzeichen, und er macht deutlich, entweder liebst du, die Gott liebt und das, was Gott liebt, oder du liebst die Welt, das, was Gott hasst. So, Kinder Gottes lieben die das, was Gott liebt, und lieben nicht das, was Gott hasst. Und das, was Gott hasst, also die eine Wahrheit, die eine Säule ist ein Kennzeichen, was man liebt, wen man liebt, wie man liebt. Dass diese Liebe nicht ein emotionales Geschehen ist, dass diese Liebe nicht eine seelische Regung ist für Mitmenschen oder für meine Brüder, die ich toll finde, wo ich sage, auch wenn es schön ist, am Sonntag, oh, ich freue mich so sehr, wenn ich den und den und die sehen würde, dann hüpft schon mein Herz. Es ist eher seltener so, seit man ist verliebt und hat eine, sondern es ist eher so, dass man hingeht und sagt, okay, da gibt es auch schwierige Menschen. Aber ich soll sie auch lieben. Und hier geht es nicht um eine emotionale Regung, eine Zuneigung, eine menschliche Art der Liebe. Hier geht es um eine Liebe, dass wir einander lieben, so wie Gott uns geliebt hat. Und wir haben diese Liebe kennengelernt. Und wie zeichnete sich diese Liebe? Indem er sich für uns eine Entscheidung traf, in diese Welt kam, die Schuld auf sich nahm und in all dem uns zuvorkam. Ihr könnt euch erinnern an die Wesenszüge der Liebe. Es ist nicht in erster Linie eine emotionale Regung oder eine Gefühlsebene, sondern es ist sehr rational. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich, die zu lieben, die Gott liebt. Ich entscheide mich, nicht in die Schuld ihnen zuzurechnen, sondern ich nehme die Schuld auf mich. Und ich komme in all dem denen zuvor. Das ist die Liebe, mit der wir geliebt worden sind. Und so sagt auch die Schrift, wenn Christus uns so geliebt hat, Johannes lehrt das, sagt, dann lasst uns auch so lieben. Das ist der Maßstab. Also daran erkennt man die Kinder Gottes an der Liebe. An der Liebe zu denen, die Gott liebt, und daran, dass sie nicht das lieben, was Gott hasst, nämlich die Welt. So, das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist an der Erkenntnis und an dem Bekenntnis des Sohnes Gottes. Das ist die zweite grundlegende Wahrheit. Woran erkennt man Kinder Gottes auch? Woran kann ich merken, dass ich und prüfen und wissen, dass ich ein Kind Gottes bin? Habe ich Jesus Christus erkannt und habe ich dieses Bekenntnis über ihn, das der Vater über ihn abgelegt hat? Das heißt, glaube ich dem Zeugnis des Vaters, was er über seinen Sohn gesagt hat? Der Vater hat seinen Sohn uns offenbart. Er hat uns gesagt, wer er ist, warum er in diese Welt gekommen ist, woher er kam, warum er in diese Welt kam, für wen er in diese Welt kam und was er getan hat, tut und tun wird. Und die Schrift sagt, alle die dieses Zeugnis erkennen, das heißt an dieses Zeugnis glauben, dieses Zeugnis verstehen, das sind Kinder Gottes. Warum? Die Welt versteht es nicht. Die Welt begreift es nicht. Die Welt glaubt es nicht. Johannes formuliert das in einer wunderbaren Art und Weise und sagt dann, schaut mal in Kapitel 4, Vers 2. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Dann sagt er, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Die Kinder Gottes besitzen den Geist Gottes. Und darum erkennen sie Christus, darum verstehen sie, wer Christus ist, darum glauben sie an ihn und sie lieben ihn. Warum? Weil der Geist des Christus, der in den Kindern Gottes wohnt, die Welt überwunden hat, nämlich der Finsternis, des Unglaubens, der Unkenntnis. Glauben wir an Jesus Christus? Kennen wir ihn? Verstehen wir sein Werk? Dann ist es das ist die zweite Säule, das zweite Standbein oder die zweite Wahrheit, die dir und mir Gewissheit gibt, dass du und ich Kinder Gottes sind. Das sind die zwei Grundwahrheiten, die Johannes in diesem herrlichen ersten Brief entfaltet hat, aus 10 verschiedenen Perspektiven das beleuchtet hat. Und sagt, und das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und darum völlige, vollkommene Freude habt. Als er den zweiten Brief schreibt, wiederholt er diese zwei Wahrheiten in 13 Versen nur. Warum? Er hat es gerade geschrieben. Er hat es gerade erklärt. Er hat diesen Brief denen gegeben. Und jetzt hat er nur eine Sorge, dass sie diese Wahrheit vergessen. Dass sie nicht in dieser Wahrheit bleiben. Und darum will er sie nochmal daran erinnern. Als guter Ältester, als ein guter Hirte erinnert er sie, so wie ich immer versuche, es immer wieder zu tun, immer wieder daran zu erinnern, an diese Wahrheiten und mit den Worten des Petrus, den Aposteln, es verdrisst mich nicht, es wieder aufs Neue immer wieder zu sagen. Es ist notwendig. Und darum schreibt er, und im Wesentlichen redet er genauso über diese beiden Punkte. Schaut mal in Vers 5, nur als Beispiel, und 5 bis 6 schreibt er, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe. Interessant, nicht alle, gell? Nur einige gefunden. Einige gefunden haben, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehört haben, dass wir einander lieben. Das, er sagt, ich habe ein paar gefunden, aber nicht alle, und sieht als notwendig, jetzt daran zu erinnern. Denn nicht alle wandeln so. Also sagt er, wir haben es doch gehört, wir haben doch dieses Gebot empfangen, einander lieben. Das ist die erste Wahrheit. Und dann redet er darüber, wie wir in dieser Wahrheit leben. Und dann spricht er darüber, dass eben viele Antichristen in diese Welt gegangen sind, die Jesus Christus leugnen. Und er warnt davor. Er warnt, ihnen Raum zu geben. Er warnt davor, auf sie zu hören und sich daraus bringen zu lassen, aus dieser Wahrheit, die er verkündigt hat. Er warnt vor denen, und das müssen wir uns miteinander anschauen, in welcher Art und Weise er das tut. Letztendlich ist dieser Brief, und darum halte ich ihn für so wichtig, darum ist er so grundlegend und auch wirklich, wir müssen ihn sehr, sehr ernst nehmen, weil er uns darauf auffordert oder aufzeigt, wie wir in der Wahrheit wandeln sollen. Wie wir in der Wahrheit, die wir gelernt haben, die wir angenommen haben, die wir verstanden haben, die wir in seinem Wort gesehen, durch den Geist und Herzen bestätigt bekommen haben. Wie wandeln wir in ihm, in dieser Wahrheit? Das Schlüsselwort in diesem kurzen Brief ist Wahrheit. So einfach. Woher weiß ich das? Taucht permanent auf. So, schaut mal in Vers 1 nochmal. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Und dann schreibt am Ende, Friede von Gott und dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Vers 4. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Also wir merken, was es geht, um Wahrheit. Von welcher Wahrheit? Von der Wahrheit, der im ersten Brief so deutlich, so klar, so auf eine wunderbare Art und Weise erklärt, verkündigt und belegt hat, von dieser Wahrheit. Die Erkenntnis der Wahrheit, das Bewahren der Wahrheit, das Leben in der Wahrheit, das Lieben der Wahrheit, das hat was mit deiner und meiner Berufung zu tun. Das ist die Berufung der Gemeinde, wie wir mit der Wahrheit umgehen. Liebe Geschwister, an diesem Punkt nochmal etwas, was mir so wichtig ist zu betonen. Wenn ich von der Wahrheit rede, wenn die Schrift von der Wahrheit redet, wenn Johannes sagt und die Wahrheit permanent wiederholt, dann reden wir nicht über irgendwelche theologischen Gedankengebäude. Wir reden nicht über Theologien und Meinungen. Wir reden nicht über Gemeinden, die diese Dinge so verstehen und die anderen, die verstehen diese Dinge so. Die anderen handhaben das so, die anderen handhaben das so. Und dann streitet man darüber und sagt, ja, was ist jetzt richtig, was ist die Wahrheit? Wir reden nicht von einer Wahrheit, die rein intellektuell zu bewerten ist und zu prüfen ist. Wir reden von einer Wahrheit, und zwar von einer Person. Diese Wahrheit ist Jesus Christus. Diese Wahrheit ist das ist der Wahrhaftige. Darf ich euch noch mal kurz bitten, zurückzuschauen in den ersten Johannesbrief, Kapitel 5. Als Johannes diesen Brief schließt, schaut mal, was er schreibt, Vers 20. Kapitel 5, 1. Johannes, Vers 20. Er sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. So, das ist, was man wissen muss. Liebe Geschwister, das ist, was wir wissen müssen, dass wir aus Gott sind. Grundlegend. Und die Welt liegt im Bösen. So, entweder bin ich ein Teil der Welt oder ich bin nicht ein Teil der Welt. Aber wir müssen wissen, wir sind aus Gott. Woher wissen wir? Wie können wir das wissen? Darum dieser Brief. Und dann sagt er, wir wissen, dass wir aus Gott sind, die ganze Welt liegt im Bösen. Und dann sagt er, dass der Sohn Gott, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Von dieser Wahrheit, wir können das, wenn wir das ein bisschen einfacher übersetzen oder wörtlicher übersetzen, sagt Johannes, und dieser ist die Wahrheit. Das ist der einzige Wahre. Jesus ist gekommen, um den einzigen Wahren zu offenbaren, damit wir den einzigen wahren Gott erkennen. Und dann sagt die Schrift, und er ist der einzige wahre Gott. Er ist der einzige wahre Weg, er ist das einzige wahre Leben. Jesus Christus ist die Wahrheit. Wir erinnern uns, 1. Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das, was er damit sagt, Leben gibt es nicht ohne mich. Und ich bin die Wahrheit über diesen Weg, wie man dieses ewige Leben bekommt. So, es gibt nur einen Weg zu diesem ewigen Leben und das ist in der Wahrheit. Und das bin ich, sagt er. Ich bin diese Wahrheit. Ohne mich kein ewiges Leben. Von dieser Wahrheit redet Johannes und sagt, das ist wichtig, dass wir in der Wahrheit wandeln. Es geht, diese Wahrheit zu erkennen. Es geht, diese Wahrheit zu lieben und es geht, diese Wahrheit übrigens zu schützen, für sie zu kämpfen, sie zu verteidigen. Das ist deine und meine Berufung und ich behaupte, das ist die Berufung der Gemeinde. Denn alles andere ist Götzendienst. Schaut mal Vers 21 und damit schließe ich die Zusammenfassung. Und ich hoffe, auch die anderen abgeholt zu haben, zumindest habe ich es versucht. Vers 21 heißt es, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Warum schließt er diesen Brief so? Nachdem er uns die Wahrheit offenbart hat oder gezeigt hat, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und nur in ihm ewiges Leben zu finden ist, sagt er, das heißt, jeder Versuch, jeder Weg, alles andere, woran man sein Leben hinhängt oder von allem und jedem anderen, wo man ewiges Leben erwartet, ist Götzendienst. Das ist Götzendienst. Denn nur er ist das Leben und nur er gibt das Leben. Hänge ich also mein Herz an etwas anderes, an jemand anderen, an eine andere Theologie, an einen anderen Gedankengebäude, Religion, was auch immer, Kultur, Lebensüberzeugung, Lebensverständnis, wenn ich Leben, ewiges Leben von etwas anderes erwarte und ich gehe sogar so weit, von mir selbst betreibe ich Götzendienst. Das heißt, in meinem Herzen bekommt etwas anderes einen Platz, ein Raum, das, worauf ich mich ausrichte, von dem ich alles erwarte, von dem ich alles erhoffe, von dem ich alles erbete. Und die Schrift sagt, das ist Götzendienst. Da richtet man ein Altar in seinem Herzen auf. Es gibt nur einen Platz und nur einen, der in unserem Herzen Platz haben darf, angebetet werden darf. Das ist das Leben selbst und das ist der Sohn Gottes. Und alles andere ist Götzendienst. Alles andere ist Götzendienst. Und darum schließt Johannes mit der Warnung und sagt, hütet euch vor dem Götzendienst. Und das ist jetzt der Übergang zum zweiten Johannesbrief. Das ist nur ein Satz gewesen. Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt und habe das auch nur so beiläufig am Ende noch kurz gesagt. Und nicht ohne Grund, weil ich wusste, zweiter Johannesbrief erklärt das. Er geht jetzt weiter und sagt, geht dieser Warnung und sagt, hütet euch von dem Götzendienst. Hütet euch davor, irgendeine andere Wahrheit zu akzeptieren, irgendeine anderen Wahrheit zu glauben. Hütet euch, diese Wahrheit zu verleugnen, zu vergessen oder von irgendjemand wegnehmen zu lassen. Darum schreibt er diesen zweiten Brief an die Gemeinde. Und natürlich die Sprache, wie ihr das macht, wie das Johannes macht uns das nicht immer einfach, die Dinge zu verstehen. Wenn er zum Beispiel schreibt, der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern. Was meint er damit? An wen schreibt er hier? Ich glaube, und das möchte ich euch dann zeigen, das ist eine Umschreibung von ihm für die Gemeinde und für die Kinder Gottes. Deutlich in Vers 12 nochmal, wenn er sagt, obwohl ich euch vieles schreiben wollte mit Papier, möchte ich zu euch kommen. Also er redet nicht nur von einer Frau, was manche glauben, dass er an irgendeine Frau schreibt und ihre buchstäbliche Kinder. Letztendlich, und das ist der Punkt, ich bin davon überzeugt, dass es seine Art, die Gemeinde zu beschreiben, eine auserwählte Herrin. So, das ist seine Art, eine Ortsgemeinde zu beschreiben. Er beschreibt eine andere Ortsgemeinde und sagt, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. So, er meint da nicht, ich kenne auch übrigens seine Schwester, diese Frau, sondern er redet von der Gemeinde, in der er gerade ist und sagt, das ist deine Schwester. Das ist der Grund, warum er von der Gemeinde als Frau, Herrin, Schwester redet, verstehen wir, weil wir die Braut Christi sind. So, dass er davon redet, dass das eine Auserwählte ist, kennen wir auch. Dass uns das Zeugnis gegeben wird im Epheserbrief, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. So, das ist das, also er spricht die Gemeinde an und das ist sein Anliegen. Er möchte die Gemeinde festigen, er möchte sie schützen vom Götzendienst, er möchte sie schützen und auch sie ausrichten, dass sie in der Wahrheit leben, dass sie die Wahrheit bewahren. Letztendlich, und das ist deine und meine Berufung, das ist deine und meine Aufgabe. Und deswegen dachte ich, auch eine gute Ausrichtung für unsere Geschwister, die jetzt hinausgehen, dass diese Wahrheit in den Herzen fest bleibt, dass sie auch daran erinnert werden, um was es geht und was die eigentliche Berufung ist. Die Gemeinde hat eine Berufung in dieser Welt und Paulus bezeichnet oder beschreibt sie im 1. Timotheus, dürft ihr vielleicht kurz mit aufschlagen, 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, sagt er, was die Gemeinde ist. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Ich habe es auch gleich. Vielleicht aus Vers 14 nehme ich euch mit. Auch da hofft er bald zu ihnen zu kommen, tut den gleichen Dienst Apostel Paulus an der Gemeinde wie Johannes auch. Und dann heißt es ab Vers 14, Kapitel 3, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und der Grund und Grundfeste der Wahrheit. Was ist die Gemeinde? Was ist die Berufung der Gemeinde? Wie fasst Paulus die zusammen? Er sagt, die Gemeinde ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Darum geht's. Die Gemeinde hat eine Berufung in dieser Welt, die Wahrheit zu bewahren, für die Wahrheit zu kämpfen, die Wahrheit hochzuhalten. Säulen tragen etwas, das ist ein Grundfest, ist ein Fundament. Es soll feststehen, die Wahrheit soll nicht verrückt werden, sie soll nicht zusammenbrechen, die soll fest bleiben und nicht nur fest, Grundfeste, sondern auf Säulen hochgehoben werden. Die Wahrheit muss hochgehalten werden, das ist die Berufung der Gemeinde, darum geht's. Ich wiederhole mich auch an dieser Stelle, aber ich sag's, wie ich es meine. Kann man mir das? Unsere Aufgabe als Gemeinde ist nicht in erster Linie, damit ihr euch hier alle wohlfühlt. Wir haben letzten Sonntag gegrillt. Herrlich. Das Fleisch war so gut. Ehrlich, herrlich. Brötchen. Es hat die Gemeinschaft war schön. Sport gemacht miteinander. Herrlich. All diese Dinge, aber das ist nicht unsere Berufung. Können wir sowas machen? Ja, dürfen wir es genießen? Ich habe so als Abschluss des ersten Johannesbriefs empfunden, dass ihr das gefeiert habt, dass es endlich fertig ist. Aber machen wir das? Ja. Aber das ist nicht unsere Hauptberufung. Das ist nicht, wo wir sagen, oh, das ist wichtig und wenn wir das nicht haben, dann war es das. Und dann ist schlechte Gemeinde, falsche Gemeinde. Die Gemeinde wird darüber definiert, wie sie mit der Wahrheit umgeht. Denn das ist ihre Berufung, das sagt das Wort Gottes, sie ist die Grundfeste und die Säulen der Wahrheit. Sie muss die Wahrheit für die Wahrheit kämpfen und soll die Wahrheit hochhalten. Nicht verstecken, nicht unter den Scheffel, sie muss die Wahrheit hochhalten. Welche Wahrheit? Und wir verstehen, von Jesus Christus. Das ist ein Kampf. Das ist unser Glaubenskampf. Judas sagt, in Judas, auch keine Kapitel, Vers 3 sagt er, ich wollte euch ermutigen, ich wollte stärken glauben, aber ich halte für nötig, euch zu ermahnen und euch zu bitten, für den ein für alle Mal empfangenen Glauben zu kämpfen. Das ist notwendig. Er sagt, ich möchte, dass wir für diesen Glauben kämpfen. Warum? Denn dieser Glaube wird angegriffen. Die Wahrheit wird in Frage gestellt. Die Wahrheit wird verdreht. Die Wahrheit wird so dargestellt, als ob man eigentlich gar nicht so richtig wissen kann, was die Wahrheit ist. Vor kurzem sprach ich mit einem jungen Mann, so jung war er eigentlich nicht mehr, aber als ich ihn kenne, egal, mit einem Mann und ich sprach mit ihm und dann sagt er, woher soll ich wissen, was wahr ist? Der geht schon über 20 Jahre in eine Gemeinde. Ich weiß in welche. Und dann sagt er, du, der eine sagt so, der andere predigt das, dann das, der andere hat diese Auslegung, der andere, woher soll ich wissen, Willi, was wahr ist? Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange bist du in einer Gemeinde schon? Und du weißt nicht, was die Wahrheit ist? was hast du gelernt? Ich sprach mit ihm darüber, dass wir die Wahrheit wissen, nicht nur können, wissen sollen. Es gibt nur eine Wahrheit und es gibt nur ein Christus. Es gibt nicht mehrere Christus, es gibt nicht mehrere Evangelien. Ja, es gibt nicht mehrere Wege, es gibt nicht mehrere Leben. Es gibt nur ein Christus, ein Leben, eine Wahrheit. Es gibt nur eins. Interessanterweise versucht man aber, den Frieden zu wahren, indem man sagt, okay, ihr glaubt das, wir glauben das, hey, lasst uns einfach mal diese Dinge beiseite räumen, damit wir halt eine Harmonie und ein gutes Zusammen haben. Nur immer auf Kosten der Wahrheit. Es ist schon einige Jahre her, ich habe in meinem Studium Kurse besuchen müssen und das war, ich sage das jetzt, um euch zu sagen, auf welchem Niveau das waren Vorbereitungskurse für Doktoralprogramme und da saß ich mit einer kleinen Gruppe von ausgebildeten Theologen, die eben sich vorbereitet haben für dieses Doktorstudium. Wir saßen gemeinsam, das waren Missionare, das war in der Akademie für Weltmission in Korntal. Und es sind 3-4 Kurse gewesen, die wir belegt haben. Und ich weiß noch, wir stritten darüber, wie wir die Bibel zu lesen haben und wie wir diese Bibel den Menschen beibringen sollen. Und das Thema war natürlich, in jeder, der Missionar, der in das Land geht, das muss in die Kultur hineinkommen, das muss in die Kultur hineingesprochen werden. Es ging darum, dass man in der Kultur das anpasst und. Und ich saß da und ich habe mich mit denen echt angelegt. Wir haben darüber gestritten und diskutiert und die Aussage war nicht nur von den Studenten, auch von dem Dozenten, das, was Paulus geschrieben hat, das war halt damals in dem Kontext, damals in der Zeit, damals in der Kultur, können wir für uns heute nicht mehr so in Anspruch nehmen. Und ich sagte, wie? Und die Herausforderung der Missionare war immer, die Kultur kennenzulernen und das Evangelium dementsprechend anzupassen, dass sie es auch verstehen. Ich sage euch, ich sage es mit Ihnen und sage, wie kann Paulus und Timotheus einen angehenden Pastor, nicht angehen, sondern einen Pastor, den jungen Pastor, dazu ermutigen und auffordern zu sagen, bewahre dir das anvertraute Gut. Wenn du das so auslegen kannst und du es so auslegen kannst. Wenn du sagst, das ist für mich die Wahrheit, sehr subjektiv, das war es, und das ist deine Wahrheit, subjektiv. Wenn die Wahrheit nicht objektiv ist, wenn es nicht nur eine Wahrheit gibt, wie kann ich etwas bewahren? Wie kann ich etwas schützen? Wie kann ich für etwas kämpfen, wenn es nicht eine Wahrheit gibt? Und wenn es selbst es nur eine Wahrheit gibt, aber ich sie nicht kennen kann, weil ich ja in meiner Zeit, in meiner Kultur mir vieles fehlt, um die Wahrheit zu kennen. Und wir stritten darüber, also brüderlich. Und dann saß ich in diesem Kurs und ich dachte darüber nach und sage, wie kann ich mit den... Und dann kam ein Punkt und dann sage ich, nach meinem Verständnis, Brüder, ich kann prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Denn die Wahrheit ist nicht ein theologisches Gedankengebäude. Die Wahrheit ist nicht an die Kultur und die Zeit geknüpft. Die Wahrheit ist eine Person und das ist der Sohn Gottes. Kenne ich den Sohn Gottes, kann ich alles, was ich höre, sehe, anhand von ihm prüfen und sagen, ist es wahr oder nicht? Das heißt, für mich ist das Prüfkriterium der Sohn Gottes. Ich weiß bis heute noch, weil das hat mir echt ins Herz geschnitten, wie der Lehrer mich angeschaut hat und abwertend sagt, okay, du Naiver halt. So als ob so ein Fanatiker. Das war nicht mal würdig, darüber jetzt zu diskutieren, dass das einzige Prüfkriterium zu prüfen, ob wir die Wahrheit haben und die Wahrheit verkündigen und hinaus, dass die Person Jesus Christus ist und nicht irgendein theologisches Gedankengebäude oder Konstrukt. Wir kämpfen und Berufung der Gemeinde ist, für die Wahrheit zu kämpfen. Die Schrift fordert uns als Gemeinde auf, die Wahrheit hochzuhalten. Wir müssen diese Wahrheit kennen, davon überzeugt sein. Wir müssen wissen, was wir glauben. Und nicht nur wissen, wir müssen darin leben. Wenn wir aber nicht wissen, was die Wahrheit ist, wie sollen wir darin leben? Und wir sollen es nicht nur darin leben, wir müssen es verteidigen, wir müssen es schützen. Das sind die 3 Punkte in diesem zweiten Johannesbrief. Das ist es, was Johannes hier deutlich macht. 3 wichtige Wahrheiten für dich und für mich. 3 wichtige Wahrheiten für uns als Gemeinde. Gemeinde, liebe Geschwister, die Gemeinde liebt die Wahrheit. Und alle die Wahrheit erkannt haben, das ist, was Johannes hier deutlich macht. Das ist Gemeinde, oder die Gemeinde Jesu, liebt die Wahrheit. Und die Wahrheit erkannt haben. Ich lese euch das nochmal vor. Vers 1. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die bei uns bleibt. Johannes sagt, ich Älteste, ich liebe dich, Herrin, die Gemeinde, in Wahrheit. Wie gut, dass er in Wahrheit sie liebt und nicht in sein persönliches Empfinden. In der Wahrheit liebt er sie. Und nicht nur er liebt die Gemeinde in Wahrheit, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, lieben das. Die Gemeinde Jesu wird dadurch erkannt oder zeichnet das aus, dass sie die Wahrheit liebt. Aber sie liebt nicht nur die Wahrheit, sondern sie lebt in der Wahrheit. Lies mir mit mir ab Vers 4 noch einmal. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von den Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Das ist das Nächste. Die Gemeinde liebt sie nicht nur. Das ist eine Sache, wichtig, grundlegend wichtig. Aber bei diesem Lieben bleibt es nicht, sondern sie lebt das, wenn sie es erkannt hat, wenn die Wahrheit erkannt hat und man die Wahrheit wirklich liebt. Man lebt darin. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Woran weiß ich, dass ich Jesus liebe? Ich tue es. Ich kann behaupten, ich liebe ihn, aber ich tue nicht das, was er sagt. Dann kannst du viel davon reden, sagt er. Also, wer wirklich liebt, er handelt danach. Und das ist, was Johannes, wie Johannes die Kinder Gottes daran erinnert, die auserwählte Herrin und die Kinder. Er sagt, wir haben die Wahrheit erkannt, wir lieben die Wahrheit, wir leben in der Wahrheit. Was bedeutet das? Wir lieben das, was Gott liebt, nämlich die Kinder Gottes. Das ist das Gebot, das er uns gegeben hat. Wir lieben ihn, wir wandeln darin, wir halten, was er sagt. Und er sagt, liebt einander und glaubt an den Sohn Gottes. Das ist doch das Gebot, das er uns gegeben hat. 1. Johannes, Kapitel 3. Und dies ist das Gebot Gottes, dass wir an seinen Sohn Gottes glauben und einander lieben. Das ist das königliche Gesetz im neuen Bund. An Jesus Christus glauben und die glauben, für die Jesus, an die lieben, für die Jesus gestorben ist. Er sagt, darin leben wir, darin wandeln wir, in dieser Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir haben sie erkannt und wir lieben die sie und sie, wir wandeln darin. Aber dann sagt er, aber diese Wahrheit wird angegriffen. Und es gibt viele, die kommen und diese Wahrheit verdrehen. Es sind viele, die sagen, nein, nein, es ist etwas anderes Wahrheit. Und sie verleugnen diese Wahrheit, das heißt, sie verleugnen Christus, sie verleugnen das Evangelium. Und Johannes sagt, und ihr habt jetzt eine Aufgabe, schützt die Wahrheit. Und er gibt ganz praktische Tipps, erschreckend sogar. Lasst sie nicht ins Haus, okay, und grüßt sie nicht einmal. Liebe Geschwister, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo es voll schwierig wird. Aber warum dieser Brief so praktisch wird? Denn wie lebt man in der Wahrheit Liebe und bewahrt aber die Wahrheit? Versteht, die Liebe bedeutet ja, dann lieben wir doch alles und alle, das ist doch Liebe. Wenn jemand zu dir kommt und du lässt ihn nicht rein, ist das Liebe. Wenn du jemanden nicht grüßt, ist das Liebe. Und glaub mir, von solchen Leuten, die kommen und du da sagst, nö, 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 du kommst nicht rein, dann sagen, du bist aber lieblos. Hey, wir sollen lieben. Man wird auch uns daran erkennen, dass wir uns lieben. Lieben, lieben. Also, allen Tür offen, alles machen, alle willkommen heißen, mit allen Gemeinschaft haben, alle grüßen, umarmen, küssen, alles ist doch Liebe. Und Johannes sagt, nee, nee, nee. So einfach ist es nicht. Und darum ist der Brief so wichtig und so gut. Wie lebe ich? Der Wahrheit entsprechen. Und die Wahrheit ist, liebt einander. Und trotzdem muss ich aber diese Wahrheit bewahren. Und das bedeutet aber, jetzt sage ich es noch einmal, ich kann da nicht alles lieben. Ich kann auch da nicht jeden lieben. Denn entweder liebe ich Gott oder ich liebe die Welt. Beides geht nicht. Entweder liebe ich die, die Gott aus dieser Welt gerettet hat, oder ich liebe die, die in die Welt hinausgegangen sind und die Menschen verführen. Beides geht nicht. Entweder werde ich dem einen anhängen oder den anderen hassen. So, man kann nicht die Welt lieben und zugleich die Gemeinde lieben. Entweder lieben wir die Gemeinde oder lieben wir die Welt. Aber da werden welche kommen, sagt Johannes, und die werden das alles versuchen zu vermischen und sagen, hey, zusammenbringen, sonst verlieren wir die Welt. Und die Gemeinde verliert an Glaubwürdigkeit und verliert an Attraktivität, je mehr sie versucht, für die Welt attraktiv und glaubwürdig zu wirken. Je mehr sie sich der Welt anpasst, umso mehr verliert sie sie. Dann, weil sie das verliert, wozu sie eigentlich berufen worden ist. Weil sie das Einzige verliert, was wirklich Leben geben kann, was wirklich Leben schafft. Und das ist die Wahrheit. Wir können tolle Instrumente haben, wir können Gebäude bauen, wir können auch einigermaßen diese Dinge beherrschen und versuchen, es so gut zu tun, wie die Welt es tut. Können wir es versuchen? Ich bin aber davon überzeugt, je nachdem nach Begabung, im Prinzip kann die Welt alles so was viel besser, weil die da keine Grenzen hat, keine Einschränkungen. Wir können diese Dinge nur bedingt gut tun. Aber wenn wir versuchen, durch diese Dinge meinen, die Welt zu gewinnen, wir verlieren. Weil wir vergessen, was die eigentliche Berufung ist, wozu wir berufen worden sind. Das Einzige, was wir haben, was die Welt nicht hat. Wisst ihr, was wir haben? Die Wahrheit. Und ich sage es noch einmal, nicht irgendein Buch, nicht irgendeine Idee, nicht irgendein Konzept. Wir haben Jesus Christus. Das ist das Einzige, was wir haben. Und ganz ehrlich, mehr brauchen wir nicht, oder? Denn er genügt. Christus genügt. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er sagt, darum geht hin in diese Welt und macht zu Jüngern. Warum? Mir ist gegeben alle Macht, darum geht. Das ist die Grundlage für Mission. Das ist die Grundlage, er geht hin, tauft, lehrt. Warum? Ich habe die Macht. Wir haben den, der die Macht hat, Menschen aus der Finsternis herauszuholen. Wir haben den, der die Macht hat, Menschen zu retten, ihnen die Augen aufzutun, ewiges Leben zu schenken. Wir haben ihn. Nur müssen wir schauen, dass wir ihn nicht verlieren, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Wahrheit über ihn, wer er ist, woher er kam, wozu er kam, dass wir diese Wahrheit nicht verlieren. Über all dem, was wir tun und meinen, sagen zu müssen und lehren zu müssen und helfen zu müssen, dass wir nicht Christus aus den Augen verlieren. Hebräerbriefschreiber sagt es, dass wir auf ihn schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir ihn dann eben nicht aus den Augen verlieren und somit unsere Berufung vergessen. Ich möchte es nochmal betonen, das ist Gemeinde, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Es ist unser Auftrag, dafür zu kämpfen. Paulus sagt das im Galaterbrief, wenn ihr Galater 2 kurz aufschlagt. Galaterbrief, Kapitel 2. Als er von den judaistischen Lehrern, die gefordert haben, Beschneidung und Halten des Gesetzes, die Anpassung des Paulus, des Titus dann in dem Kontext des Judentums und wenn diese Dinge verlangt haben und gesagt haben, das ist notwendig, sonst sind sie keine wahren Christen, keine wahren Gläubigen, können nicht gerettet werden, da wehrt sich der Apostel Paulus. Er wehrt sich und er sagt, nein, darum geht es nicht. Und dann schaut mal, was er sagt, wir haben das im Galaterbrief auch vor einigen Jahren studiert. Ich lese euch ab Vers 4. Vers 3, Entschuldigung. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft bringen. Also sie kamen, und Paulus sagt, es sind welche, die kamen zu uns, haben sich heimlich eingeschlichen. Das heißt, sie kamen nicht offensichtlich und sagten, alles falsch, wir sagen euch, wie es geht. Sondern sie kamen, sie waren da und dann fingen sie an. Und dann sagen sie, aber passt mal auf, ja, aber ist so. Und das Gesetz ist doch von Gott und es ist doch gut. Und dann sagten sie, ja, stimmt. Und dann ging es los. Und was war ihr Ziel? Sie wollten sie aus der Freiheit des Christus herausholen und wieder unter die Knechtschaft des Gesetzes bringen. Und es war heimlich, sehr gewieft. Und Paulus sagt, wir müssen wachsam sein. Und dann sagt er, und jetzt schaut mal, Vers 5, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Das ist der Kampf. Er sagt, hätten wir nachgegeben, dann wäre die Wahrheit nicht mehr die Wahrheit. Werden sie verloren. Aber damit die Wahrheit des Evangeliums bleibt, mussten wir denen nicht nachgeben. War das einfach? Mit Sicherheit nicht. Bedeutet das Kämpfen? Ja. Positionieren, natürlich. Hat es Freunde gemacht? Mit Sicherheit nicht. Aber er sagt, wir haben nicht nachgegeben. Wir mussten um was? Um der Wahrheit willen. Sonst würde die Wahrheit nicht mehr da sein. Welche Wahrheit? Die Wahrheit des Evangeliums, sagt er. und die Wahrheit des Evangeliums geht es hier. Also der Auftrag ist, diesen Kampf zu kämpfen. Unser Auftrag, liebe Geschwister, ist, diese Wahrheit zu bewahren. Wir haben nicht den Auftrag, die Wahrheit zu schaffen. Wir haben übrigens nicht den Auftrag, die Wahrheit zu definieren. Wir haben nur einen Auftrag, diese Wahrheit zu bewahren. Der Mensch ist kein Schöpfer und hat keinen Schöpfungsauftrag. Er hat nur einen Bewahrungsauftrag von Anfang an. Gott schuf Adam und Eva, wir erinnern uns, brachte ihn zu sich, setzte ihn in den Garten Eden, das heißt in seine Gemeinschaft, einen Ort der Anbetung, einen ersten Tempel, das war ein Garten. Und dann sagt er, bebaue und bewahre. Die beiden hebräischen Worte sagen, diene und schütze. Das ist das, was er Mensch hat. Er muss Gott dienen, das ist sein Auftrag, Gott zu dienen, indem er das schützt, das bewahrt, was Gott ihm gegeben hat, Garten Eden. Nicht mache neu. Da war noch kein Sündenfall, da musste er nicht Bäume anpflanzen und all diese Dinge. Nein, alles war da. Was sollte er also bebauen? Bewahren ist der Auftrag. Schützt das, was Gott dir gibt. Gott hat die Schöpfung geschaffen und sagt, bewahr sie. Er hat die Erlösung geschaffen und sagt, bewahr sie. Nicht mach sie, bewahr sie. Unser Auftrag ist, das Evangelium, die Wahrheit der Erlösung in Jesus Christus zu bewahren, nicht sie zu schaffen. Niemand kann das tun. Menschen versuchen, die Erlösung zu schaffen und dann spielen sie Gott. Sie spielen Gott und das ist wiederum, weil es sagt, Götzendienst. Wovon Johannes warnt und sagt, hütet euch vor dem Götzendienst. Wenn ihr versucht, etwas selbst zu schaffen, das ist Götzendienst. Es ist der Auftrag zu bewahren. Wie macht man das? Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist kein Kampf mit Menschen. Das ist ein geistlicher Kampf. Epheser 6, kennt ihr die Waffenrüstung Gottes? Wir kämpfen gegen die Mächte, gegen die Finsternis. Das ist ein geistlicher Kampf. Und das heißt, unsere Waffen sind geistliche Waffen. In 2. Korinther Kapitel 10 sagt er, wir kämpfen nicht mit natürlichen Waffen, nicht mit fleischlichen Waffen, nicht mit fleischlichen Argumenten, sondern wir kämpfen gottgemäß mit geistlichen Waffen. Und dann sagt er etwas Interessantes. Wir zerstören Gedankengebäude. Gedankengebäude, das ist das. Indem wir jeden Gedanken, der uns dargebracht wird und uns als Wahrheit präsentiert wird, unter dem Gehorsam Christi bringen. Das ist dein Kampf, das ist mein Kampf, das ist der Kampf der Gemeinde. Alles, was auf uns einströmt, alles, was wir hören, im Gehorsam Christi nehmen wir die Gedanken, diese Gedankengebäude, die aufgebaut werden und sagen, verherrlicht das unseren Herrn, ist das evangeliumsgemäß, ist das, das noch das Evangelium, ja oder nein? Ist das, was Jesus ist oder nicht? Geht es überhaupt noch um Jesus? Und wenn wir merken, nein, dann zerstören wir diese Gedankengebäude. Das ist der Kampf. Wir kämpfen für die Wahrheit. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und Johannes möchte, dass die Gemeinde, der er so gut die Wahrheit dargestellt hat, diesen Kampf kämpft. Und ich schließe so für heute, dass diese Wahrheit nochmal nicht eine Theologieverteidigung von der Kirche, ein Standpunkt von der Gemeinde, dass ein Konzil und Beschluss von der Konfession oder Domination, dafür kämpfen wir nicht und dagegen kämpfen wir auch nicht. Auch das verteidigen wir nicht oder greifen wir an, sondern wir kämpfen für eine Wahrheit und das ist unser Herr Jesus Christus, der dich und mich erlöst hat, der dich und mich geliebt hat, der in diese Welt gekommen ist, um dein Leben zu leben und dein Tod zu sterben. Der so das Erlösungswerk vollbracht hat. Er selbst ist die Wahrheit. Die Schrift sagt, er selbst ist die Wahrheit. Und dann sagt unser Herr, dass er uns durch diese Wahrheit heiligt. Richtig? Wie können wir ihn erkennen? Wie können wir ihn verstehen? Im Johannesbrief sagt Johannes, ihr habt die Salbung und habt alles Wissen. Was meint ihr damit? Ihr habt den Geist bekommen, dass ihr ihn kennen könnt. Wisst ihr, wie Jesus selbst diesen Geist nennt? Geist der Wahrheit. Und er sagt, und der Geist der Wahrheit wird kommen und bei euch bleiben. Und er wird euch an alles erinnern. Und er wird euch alles verkündigen. Ich lasse euch nicht allein. Es wird der Beistand kommen, der euch in die Wahrheit leitet. Das heißt, er wird mich euch verherrlichen. Johannes 16. Woher kannst du wissen, was die Wahrheit ist? Du brauchst den Geist Gottes. Kinder Gottes haben den Geist bekommen, sonst sind sie hier keine. Und dieser Geist hat nur eine Aufgabe, Jesus Christus groß zu machen. Wie macht er das? Sitzt du so da und auf einmal, bam, hast eine Vision, hast einen Traum Siehst du Jesus? Nein, Jesus sagt, heilig ist durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus die Wahrheit, wir haben Geist der Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit. Also wie heiligt er? Das heißt, veränderte unser Denken, wie zeigt er uns sich, wie offenbart er uns sich? Durch sein Wort. Wir lesen sein Wort und wie lesen wir sein Wort? Wir wollen Jesus entdecken, wir wollen die Wahrheit verstehen über ihn. Pilatus verstand nicht, was die Wahrheit ist und die Wahrheit stand vor ihm. Was ist die Wahrheit, sagt er. Das ist der Mann, der Sohn Gottes, der vor dir steht. Das ist die Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit, weil sie uns offenbart worden ist. Denn der Sohn Gottes ist gekommen, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in dem Sohn Gottes. Er in uns, wir in ihm. Das ist eine herrliche Wahrheit, die wir haben, dass wir diese Wahrheit in uns haben. Also, um was geht es in diesem Brief? Was werden wir nächsten Sonntag miteinander durcharbeiten? Drei Punkte werden wir uns miteinander anschauen. Die Gemeinde Jesu liebt die Wahrheit und liebt die, die Wahrheit erkannt haben. Die Gemeinde Jesu lebt in der Wahrheit und darum liebt sie die Geschwister, liebt die Brüder. Und die Gemeinde Jesu bewahrt die Wahrheit und schützt sich vor denen, die sie leugnen. Das ist, was Johannes durch diesen kompakten, kurzen Brief mitgeben möchte. Nochmal vertiefen, nochmal festigen, dass das bleibt. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass wir sagen können, wir lieben die Wahrheit. Liebt ihr die Wahrheit? Und wir verstehen, wir sagen, ja, welche Wahrheit liebe ich? Ich liebe Jesus. Ich liebe ihn. Und wir lieben diese Wahrheit, und Johannes sagt, weil wir ihn erkannt haben, weil wir diese Wahrheit kennen, darum lieben wir sie. Wir werden diese Wahrheit nicht lieben, wenn wir sie nicht kennen. Wie soll ich etwas lieben, wenn ich nicht kenne? Kinder Gottes kennen die Wahrheit und sie lieben sie. Und das Schöne ist, und ich hoffe, das könnt ihr mit Ja und Amen bestätigen, und wir haben die Wahrheit erkannt und lieben sie. Und dann merken wir, da ist jemand da, der liebt auch diese Wahrheit. Und was passiert? Wir lieben ihn sofort auch. Das ist das. Das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinde. Wir lieben die, weil sie die Wahrheit erkannt haben und sie haben die gleiche Wahrheit erkannt und lieben sie auch. Wie kann ich ihn nicht lieben? Sofort in meinem Herzen und nicht nur rational, ich fühle es. Und dann hoffe ich, dass wenn wir diese Wahrheit so erkannt haben und die lieben, die die Wahrheit auch erkannt haben, dass wir nicht nur uns und nicht nur sie, sondern dass wir diese Wahrheit schützen wollen. Wir wollen nicht, dass diese Wahrheit verloren geht, dass man sie mit Dreck beschmeißt oder dass man sie vergisst oder dass man sie wegargumentiert oder etwas anderes sagt oder etwas anderes. Darum geben wir Acht. Wir geben Acht. Das ist der dritte Punkt und ich weiß, den gucken wir uns das nächste Mal an, nächsten Sonntag. Ich denke, das ist die Hauptbotschaft und das Wichtigste. Wie schütze ich aber diese Wahrheit? Und da wird ganz praktisch. Was bedeutet das, nicht in die Häuser lassen? Was bedeutet nicht mal grüßen? Wie macht man das? Und das alles im Kontext der Liebe. Wie kann ich in Liebe handeln und nicht ins Haus lassen? Wie kann ich in Liebe handeln und nicht mal grüßen? Was sagt der Chef darüber? Ich muss ein bisschen Spannung aufbauen. Ihr wisst, dass das nächste Mal eine zahlreich wiederkommt. Wir werden uns das nochmal beschäftigen damit. Und dann haben wir schon den zweiten Johannesbrief auch schon geschafft. Ja. Ich möchte beten.